Guten Morgen
für alle die, die ich noch nicht begrüßt habe. Und vielen, vielen Dank für den freundlichen Empfang hier. Ich habe ja fast gedacht, boah, das gibt's ja gar nicht, dass ihr mich so vermisst habt. Ich soll euch ganz, ganz lieb von Conny grüßen. Die predigt heute für mich in Uelzen. Das ist ihre zweite Predigt und Gott ruft sie da in diesen Dienst hinein und mit Zittern und Zagen steht sie da, aber Gott segnet sie. Und das ist ja das, wir brauchen nicht immer Angst haben oder perfekt sein. Gott nutzt die gar nicht perfekt sind und da geht noch was vorwärts. Wir sind sehr froh unterwegs in Uelzen. Und erleben, lasst mich das mal so ausdrücken, ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf. Ihr kennt das Märchen mit Dornröschen, wo sie sich sticht und dann 100 Jahre schläft. Und da war es ja auch so, vor 3 Jahren ist der Pastor dort weg und dann kam Corona. Und eigentlich kann man sagen, war 3 Jahre schlafen. Und jetzt kommt so langsam, hab auch schon erzählt gleich am Anfang, 3 Jahre keine Kinderstunde. Und eigentlich hoffnungslos. Wenn da mal ein Kind da war im Gottesdienst, dann hat die liebe Schwester, die da für die Kinder zuständig war, das Kind geschnappt und ist über die Straße in die Baptistengemeinde und hat mit dem Kind dort an der Kinderstunde teilgenommen. Ja, toll. Ja, wenn man auch so miteinander gut kann. Aber das Wahre ist es nicht, ja. Und letzten Sonntag, 6 Kinder und Gott hat etwas geschenkt. Dann haben wir gesagt, ja, wie kann's weitergehen? Ja, alle haben Conny angeschaut. Die sagt, ich wollte keine Kinderarbeit mehr machen, keine Kinderdienst mehr machen. Und jetzt, gestern Samstag, waren wir in der Klausurtagung und dann hat sie gesagt, ich mach's. Und spontan waren 5 Mitarbeiter aus der Gemeinde, die gesagt haben, wir auch. Also solch ein Segen, solch eine Aufbruchstimmung, es ist fantastisch. Ja. Vor 14 Tagen musste ich sehr stark an euch denken, aber wenn ich euch jetzt erzähle, warum, bitte erschreckt nicht. Ich erzähle euch dann auch die ganze Geschichte. Vor 14 Tagen war ich auf einer Beerdigung. Ich muss sagen, ich war in meinem Leben auf sehr, sehr, sehr vielen Beerdigungen. Meine beiden Eltern begraben, 2 meiner Geschwister begraben und ich schätze, es waren bestimmt 40 weitere Beerdigungen. Also eine Menge. Aber die Beerdigung vor 14 Tagen, das war die heftigste. Die war heftiger für mich als die Beerdigung meiner Eltern und alles zusammen. Wir haben in Stade eine Gemeinde beerdigt. Die Baptistengemeinde in Stade, über 100 Jahre alt, mal 160 Mitglieder, hat ihre Tore geschlossen. Warum? Weil keiner mehr Verantwortung übernehmen wollte und in den Vorstand ging. Es waren zum Schluss noch 30 Besucher und keiner war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und dann haben sie geschlossen. Von 30 Leuten. Und da habe ich an euch gedacht und ich habe Gott so gedankt für euch. Ja, ich habe gesagt, Gott, danke, dass die Lauenburger durchhalten. Danke, dass du ihnen Freude gibst an ihrer Gemeinde, Freude an ihren Dienst, dass sie nicht aufgegeben haben. Danke, dass du sie getragen hast und ich habe echt für euch gebetet, immer wieder. Und ich freue mich heute, dass ihr hier seid. So, jetzt habe ich ein Problem gehabt in dieser Woche. Ich war mir ja klar, ich wusste, es geht nach Lauenburg und ich wusste, ihr erwartet eine gute Predigt, weil ihr das von mir hoffentlich gewohnt seid. Und ich habe nichts gekriegt. Ich bin da in meinem Studierzimmer auf und ab getappert und es war nichts, es war leer. Sag Gott! Nix. Das ist eine total blöde Situation, wisst ihr das? Eine Predigt ausarbeiten ist das eine, aber eine Predigt erstmal kriegen, das ist das andere. Das ist oft viel schmerzhafter und anstrengender, als dann die Predigt auszuarbeiten. Und dann war nix. Und am Freitag, Gott, jetzt wird's Zeit. Sag Gott, du hast doch alles. Ich sag, was habe ich? Gar nichts habe ich. Sagt, du hast was. Predigt die Predigt von letzten Sonntag. Die passt hundertprozentig für die Gemeinde. Sag, ich kann doch keine Predigt zweimal predigen. Stell dir vor, die hören vielleicht meine Predigten, verfolgen mich im Internet und dann hören die das zweimal. Geht gar nicht, Gott. Doch, sagt er, geht. So, falls ihr mich wirklich verfolgt im Internet und ab und zu eine Predigt von mir hört, die von letzten Sonntag ist heute dran mit leichten Veränderungen. Auf euch bezogen. Also jetzt habt ihr sie live. Und zwar möchte ich mit euch erstmal hineingehen in den Hebräerbrief. Wir wissen ja nicht, wer ihn geschrieben hat, aber für mich ist er eines der großartigsten Bücher der Bibel. Alles. Alles in der Bibel ist großartig. Amen dazu. Aber der Hebräer bringt so viele Sachen auf den Punkt. Wir haben ja manchmal wirklich Probleme mit dem Glauben, oder? Also mir gelingt's nicht so immer und dann weiß ich, ich habe ein Problem. Und der Hebräer bringt das mit dem Glauben so auf den Punkt. Und in Hebräer 11, da lesen wir von absoluten Glaubenskriegs. Wir lesen von Henoch. Wir lesen von Noah. Wir lesen von Abraham, von Jakob. Wir lesen von Josef. Wir lesen von Mose. Wir lesen von Rahab. Alles Leute, die kräftig im Glauben waren. Und dann gucke ich da drauf und dann sage ich, ey, soll ich mich mit denen vergleichen? Gott, das klappt nicht. Da ist ein Haken. Ich bin nicht so wie die. Ich bin nicht so ein Hero, so ein Glaubensheld. Und dann kommt so ein Klammer auf. Es gibt noch andere, Klammer zu. Und da fühle ich mich schon etwas besser. Und das lese ich euch jetzt vor, ab Vers 32. Und was soll ich euch noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Okay, denke ich, Gott. Ich dachte, jetzt geht's eine Stufe tiefer mit Leuten, wo ich mich eher identifizieren kann. Und dann lese ich schon wieder solche Kriegs, ja, solche Heroes. Und dann steht in Vers 33, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen und haben fremde Heere in die Luft geschlagen. Als ich das gelesen habe, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Handtuch geschmissen. Wisst ihr, wo das herkommt, Handtuch schmeißen? Wenn Boxer angezählt ist, vielleicht schon einmal niedergeschlagen und dann geht es weiter, voll auf die Nuss, dann ist der Trainer da und er sagt, bevor mein Mann da ernsthafte Verletzungen hat oder im Ring stirbt, schmeißt sofortiger Kampfwende. Natürlich hat er verloren, klar. Aber es geht um Leib und Leben. Boxer mögen das nicht, weil Boxer mögen gewinnen. Und wenn der Trainer das Handtuch wirft, gibt es hinterher, Trainer, das hättest du machen sollen, das hätte ich doch geschafft. Hätte er was geschafft? Als ich das gelesen habe, habe ich das Handtuch geworfen. Sag Gott, niemals. Das bin ich nicht. Ich kann nicht so. Na gut, dann hat Gott mir was gesagt. Er sagt, wahre Helden, und nun horch mal bitte gut zu, wahre Helden sind diejenigen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind und ihr Vertrauen auf Gott setzen und auf diese Weise Gottes Macht und Gottes Sieg erleben dürfen. Und dann sagt er, jetzt guck dir die doch mal so ein bisschen im Einzelnen an. Ist euch eigentlich jetzt was aufgefallen? Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe euch einen Satz bei dem Vorlesen unterschlagen. Da steht nämlich in der Aufzählung des Feuers Kraft und so überwunden, steht noch ein Satz, ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Wir können die Bibel nicht so lesen, dass wir nur das lesen, was uns gerade gefällt. Und wenn da was von Schwäche steht, sagen wir, na ja, das überlese ich jetzt. Wenn wir uns die Bibel genau betrachten und wir sind aufgerufen, Gottes Wort ernst zu nehmen, das heißt wörtlich zu nehmen, dann müssen wir alles lesen. Und da steht, ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Ja. Aus diesem Gesichtspunkt schauen wir uns jetzt mal diese Leute an. Da haben wir zuerst den Gideon. Ich glaube, der Gideon ist euch bekannt, oder? Sagt euch so die Geschichte von Gideon. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Midianiter sind ins Land Israel gekommen und haben geraubt und gemordet. Und wenn dann nur ein Grashalm grün geworden ist, haben die den abgeerntet. Hungersnot, Verzweiflung, viele Tote und was haben die Israeliten gemacht? Die haben sich in Höhlen versteckt, Angsthasen. Und der Gideon, der fällt uns zum ersten Mal auf, als er im Weinkeller Weizen trischt. Warum hat er im Weinkeller Weizen getroschen? Genau, weil Weizen oder Gerste wird früher geerntet als Weintrauben, oder? So, also ich mache das an einem Ort, wo mich keiner vermutet. Weil wenn Weinernte war, dann hätten die Midianiter im Weinkeller geguckt, was gibt's da Leckeres zu holen. Aber doch nicht, wenn Weizenernte war. Und ich kann mir den so richtig vorstellen, wie der da auf dem Boden von der Weinkeller ist und auf das Korn eintrischt mit seinem Schlegel und denkt, dann lass mal die Midianiter werden. Und dann trischt er da ein und ganz plötzlich steht da ein Himmel. Hey Gideon, hallo du starker Held. Hä? Gideon guckt mal hoch und sagt, Entschuldigung, ich kenne dich nicht, aber irgendwas läuft falsch. Von wegen starker Held. Weißt du nicht, wir haben in Israel 12 Stämme und der, aus dem ich komme, das ist der kleinste. Und in dem ganzen Stamm ist meine Familie auch noch die kleinste und in meiner Familie bin ich der jüngste. Also das mit starker Held, da hast du dich irgendwo vertan. Das kannst du nicht mich meinen, ja? Veralberst mich. Also so hätte ich geredet und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Gideon so geredet hat. Und da steht dieser Engel und sagt, Gideon, geh hin in deine Kraft. Was soll ich in meiner Kraft hingehen? Ich will, dass du Israel aus den Händen der Midianiter errettest. Ich habe dich gesandt. Also, wenn das wirklich wahr ist, hä? Wo war denn dann Gott die ganzen letzten Jahre? Wo ist denn der Gott, von dem uns unsere Väter erzählt haben und dessen Wunder wir erleben? Gideon, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Jo. So war das. Auftrag trifft Unglauben. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das sehr gut. Gideon war noch nicht überzeugt, er brauchte noch ein Zeichen von Gott und in seiner Gnade hat Gott ihm gleich zwei gegeben. Ja, da ist Gott gnädig überhaupt, er sieht unsere Schwäche. Ja. Wenn du jetzt denkst, das war's, dann bist du falsch gewickelt. Nee, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann geht er immer mit uns in die Tiefe. Gott ist kein oberflächlicher Gott. Und Gideon, bevor er da wirklich jetzt die Midianiter geschlagen und ausgerottet hat, musste erst zu Hause aufräumen. Da wurden zu Hause fremde Götter ohne Ende angebetet. Und dass Israel jetzt wegen diesem Engelbesuch nicht gleich ein starker Held geworden ist, erkennen wir daran, er hat diese fremden Götter nachts heimlich entsorgt. Also von wegen gleich mutig. Sein Charakter ist derselbe gewesen. Ängstlich, Angsthase, schwach. Ja. Und dann haben sie ihn trotzdem entdeckt. Der Gideon war das. Und dann hatte er einen tollen Papa. Oh, ich liebe es, wenn Eltern zu ihren Kindern stehen. Es gibt für Kinder nichts Schöneres, als wenn sie wissen, ich kann mich auf meine Eltern verlassen. Ich weiß nicht, ob du dich auf deine Eltern verlassen konntest, aber eins sage ich dir heute Morgen an Christi Stadt, auf unseren Papa im Himmel kannst du dich immer verlassen. Und Gideons Papa steht zu ihm und sagt, hey, haltet mal die Klappe. Wenn die Götzen da ein Problem haben, dass Gideon sie entsorgt haben, dann sollen sie selbst für sich kämpfen. Ein tolles Wort. Ja, ein tolles Wort. Gideon musste erst zu Hause aufräumen. Was war denn der Punkt, dass Gott den Gideon berufen hat, benutzt hat? Warum steht er in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden? Weil er von sich sagt, Gott, du hast den Falschen. Und dann steht Gott da und sagt, weißt du, das finde ich toll. Mit solchen Menschen wie du kann ich Karriere machen. Wenn wir nicht sind, wenn wir schwach sind, hoch mal, wenn du stark bist und Gott zu dir sagt, mach mal, wer kriegt hinterher die Ehre? Du. Und wenn du schwach bist und Gott macht was mit dir, wer kriegt die Ehre? Er. Schaut mal, in Jesaja 42, Vers 8, da steht, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Und ein paar Kapitel weiter, Jesaja 48, 11. Um meinetwillen, spricht der Herr, werde ich es tun. Allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird und ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Ich habe vor einiger Zeit eine Abhandlung gelesen, eine Studie zur Gesellschaftsentwicklung bis ins Jahr 2030. War keine christliche Studie, aber ich fand die hochinteressant und die hat aufgezählt, dass unsere Gesellschaft sich entwickelt und ein ganz großer Stellenwert auf drei Dinge ist, auf Markenwaren, auf Festivals und auf Sportereignisse. Da geben die Leute, auch wenn sie sparen müssen, immer noch eigentlich viel zu viel Geld aus. Und die Studie hat dann, obwohl es keine christliche Studie ist, die Kirchen ermahnt und gesagt, Kirchen, ihr müsst eure Werte wieder stärker in den Vordergrund bringen, denn kein Mensch kann von Marken oder Events überleben. Er braucht Werte. Hochinteressant. Also, was ist das? Es geht um menschliche Stärke.
Guck mal, ich habe die und die Marke an.
Wir waren jetzt im Urlaub in Bad Lauterbach und sind dort shoppen gegangen. Und so gingen wir da in so einen kleinen Laden rein und dann merken wir, der ist ja gar nicht so klein. Und dann gehen wir um die Ecke und es geht weiter, nochmal um die Ecke und es geht weiter, wieder um die Ecke und es geht weiter. Und dann sind wir hinten wieder raus und dann gucken wir zurück. Dann war das eine insgesamte Ladenfläche. Bad Lauterberg hat 10.000 Einwohner, ist also keine Großstadt. Ja. Dann war das eine insgesamte Ladenfläche von 160, 170 Metern. Und wenn du da rein bist, eine Marke, die nächste Marke hat mit Gucci angefangen und mit Boss aufgehört. Ja. In einem 10.000-Mann-Stadt, da fragst du, wo sind unsere Werte? Ja. Ich muss zeigen, dass ich was Gescheites anhabe. Ja? Alles Quatsch. Gott sagt, ich suche die Sorte Mensch, die schwach ist. Gott wacht über seine Ehre. Nun gehen wir mal zum nächsten in dieser Aufzählung von Hebräer 11. Das ist der Barak. Wisst ihr, wer Barak war? Kennt ihr Barak? Barak war der oberste General der israelischen Armee. Der hat Schlachten geschlagen. Der wusste, wie man Kriege führt. Und eines Tages sagt Gott zu ihm, neuen Job, da kommen die mit 900 Streitwagen. Das war eine Herausforderung. Er hatte ein Heer mit 10.000 Mann. Und die kommen mit 900 Streitwagen. Eisernen Streitwagen steht in der Bibel. Wisst ihr, was das bedeutet? In der Regel 3 Mann auf so einem Streitwagen. Einer lenkt, einer schützt den Lenker mit dem Schild und einer hat die Waffen, so wie in einem modernen Panzer, ja? So, und die Streitwagen hatten an den Rädern sichelförmige Schwerter. Wenn die da irgendwo reingefahren sind, ob das jetzt die Artillerie war oder die Infanterie, das war keine... Ich möchte nicht, dass da so ein Streitwagen mir entgegenkommt und dann sind meine Füße ab. Also das, da hätte ich Angst, ganz ehrlich. Das war eine Mannschaft. Und Barak sagt... Und Gott sagt zu Barak, dein nächster Auftrag. Nun, der konnte Schlachten schlagen, der Barak, der war gewöhnt. Der hat gesiegt und gesiegt und gesiegt. Und in diesem Fall sagt er nein. Wie nein? Du bist doch der starke General. Sagt er, ich mach's nur, wenn eine Frau mit mir kommt. Nun, entschuldigt bitte, liebe Frauen, entschuldigt. Es geht überhaupt nicht gegen euch, aber General auf dem Schlachtfeld verlangt nicht unbedingt nach einer Frau, oder? Also ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch so drauf habt, aber als ich so ein Kind vor der Grundschule ging, wir haben am Schulhof oft Raufereien gemacht. Nicht, weil wir uns brutal vermöbeln wollten, sondern weil wir wissen wollten, wer der Stärkere ist. Und mal warst du der Stärkere, mal war der Nächste. Stellen wir jetzt vor, da steht so ein etwas größerer Kerl als Mädchen nach Golmer. Wenn das genau, ich habe gegen den null schon. Der ist 2 Klassen größer als ich, der ist stärker als ich. Also gehe ich gegen meine Ehre. Was glaubt ihr, würde ich machen? Würde ich loslaufen, meine kleine Schwester holen und sagen, kleine Schwester, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Nee. Ich gehe gegen meine Ehre. Ich muss die Zähne zusammenbeißen und ich muss sagen, morgen vermöbel ich dich, weil das habe ich trainiert, aber heute werde ich wahrscheinlich verlieren. Der Barak, ein General, der einen Ruf zu verlieren hatte, der sagt, okay, mache ich, wenn eine Frau mitgeht. Gut, wir wissen, es war die klügste Frau der damaligen Zeit. Das war die Richterin Deborah. Ja? das schränkt das Ganze ein bisschen ein, aber trotzdem, warum schenkt Gott dem den Sieg? Weil Barak sich klein gemacht hat und sagt, ich brauche deine Weisheit und ich weiß, diese Frau ist mit dir in Verbindung. Ich brauche diese Weisheit. Und wer hat gewonnen? Barak. Es ist ein Hammer. Gott nutzt die Schwachen. Wer von euch hat eine Kinderbibel? Hatte. Vielleicht hat. Immer noch. In den Kinderbibeln sind die biblischen Geschichten oft mit so viel Bilder dargestellt. Und ich erinnere mich, weil der nächste in unserer Reihe ist der Simson. Einige sagen auch Samson, ist jetzt egal. Simson, Samson, sucht dir aus. Der war in meiner Kinderbibel Mr. Bodybuilding, 15 Jahre trainiert und jetzt Weltmeister. Ja, und da siehst du, wie der die Tore von den Philistern aus den Angeln hebt. Du, das war Gewicht, das sage ich dir. Und da siehst du, wie der einen Löwen in zwei Teile zerreißt und dann noch ziemlich zum Schluss von seinem Leben wieder diese mächtigen, dicken, fetten Säulen von den Philistern auseinanderdrückt und die Philister stellt. Das ist das Bild, das wir von Simson haben. Stimmt's? Ich sage euch eins, im Himmel wirst du irgendwann mal eine lange Schlange sehen, die Autogramme will. Und da steht das so mittel des kleinen Kerlchen. Und du sagst, wer ist denn das? Ja, das ist Simson. Nee. Das ist nicht Simson.
Doch, das ist Simson.
Nee, Simson ist doch. Warum weiß ich, dass Simson nicht der war, der uns in den Kinderbibeln immer falsch dargestellt wird? Weil seine eigene Frau, die ihn ja eigentlich kennen sollte, da waren nichts ausgepolstertes Klamotten, seine Frau, die ihn auch so kannte, wie ihn Gott geschaffen hat, die sagt, ja, glaubt ihr im Ernst, wenn das Mädel sich an einen 140 cm Brustkorb schmeißt und ein 60 cm Bizeps umklammert, dass sie sagt, woher kommt denn deine Kraft? Nee. Selbst seine Frau wusste das nicht, das war ein Hämftling. Und warum war er so stark? Ja, wir wissen, dass seine Kraft in den Haaren lag, aber es waren noch nicht seine Haare. Es war die Salbung Gottes, die auf ihm war. Die war zufällig in seinen Haaren. Die hätte auch überall anders sein können. Gott nutzt die Schwachen und er gibt seine Salbung auf die Schwachen. Haben wir es jetzt kapiert? Entschuldigt, aber ich bin da so frei. Ich kann nicht anders, ja? Nach Simson folgt Jephtha. Schon mal was von Jephtha gehört? Ja, siehste? Genau so einer war das. Den vergisst man. Was war denn mit dem? Soll ich euch sagen, was mit Jephtha ist? Jephtha war der Mensch, der, vor dem sich alle Widerstände dieser Welt aufgetürmt haben, wie Berge. Wenn du denkst, du hast Widerstand in deinem Leben, guck dir den Jephtha an, dann findest du in den Richterbüchern. Von Jesus heißt es in Jesaja 53, er war der Allerverachteste und Unwerteste. Aber ich glaube, dass Jephtha an Stelle 2 kommt in der Bibel. Warum? Ihr müsst euch zurückversetzen mit mir ins Alte Testament. Gesetz pur, 3600 Gesetze. Und der Jephtha war der Sohn einer Hure. Boah. Seine Geschwister haben ihn gemieden. Die Ältesten in der Stadt haben ihn rausgeschmissen. Keiner wollte mit ihm was zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, wie die Kinder in der Schule hinter ihm hergelaufen sind, Hurensohn, Hurensohn geschrien haben oder sonst was. Und jetzt stell dir vor, du wächst in solch einer Umgebung auf. Du kannst mir sagen, was du willst, das formt deinen Charakter. Der war nichts. Der hatte keine Chance, der hatte nichts zu erwarten, oder? Verstoßen, die ganze Stadt war auf ihm. Und dann heißt es, ich lese euch wörtlich, der Geist des Herrn nahm Besitz von Jephtha. Es bleibt, wie es ist. Gott nutzt die Schwachen, weil er die Ehre kriegen will. Und er führt Jephtha in einen Kampf. Und Jephtha merkte, jetzt steht alles auf Messers Schneide. Jephtha wusste, wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann ist Israel befreit von den Feinden und ich bin rehabilitiert. Er gibt Gott ein Versprechen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist die eigentliche schlimme Geschichte, wo er wirklich nochmal Leid erlebt hat, Jephtha. Aber das Wichtigste war, Gott sucht den aus, der von allen verworfen wurde. Und Jephtha gewinnt die Schlacht und Gott setzt ihn in das damals höchste Amt im Land ein. Er wurde 6 Jahre lang Richter von Israel. Ein Verworfener wird ins höchste Amt eingesetzt. Hier ist einer von Schwäche zu Stärke gekommen. Es ist Gott. Es ist so eine wunderschöne, so eine starke Veranschaulichung der Gnade Gottes. Glaubst du an die Gnade Gottes? Gnade Gottes erhebt den Bettler vom Misthaufen und setzt ihn in den Thronsaal, auf den Thron, und er wird ein Königskind. Das ist die Gnade Gottes. So, glaubt ja nicht, dass ich schon zu Ende bin. Denn jetzt bist du und du und du und ihr alle und ich an der Reihe. Jetzt möchte ich uns in die Reihe dieser schwachen Helden mit hineinnehmen. Vielleicht hast du dich schon abgeschrieben. Vielleicht habt ihr euch schon abgeschrieben. Vielleicht haben wir alle den Lügen des Feindes geglaubt, der uns immer wieder einsagt, du glaubst doch nicht, dass Gott dich gebrauchen kann. Du glaubst doch nicht, dass Gott euch gebrauchen kann. Das glaubt ihr nicht wirklich, ne? Nee, das glaubt ihr nicht, nein. Irgendwie glauben wir es doch, ne? Welche Ausrede hast du denn bisher gebraucht? Wenn es um dich geht, oh, ich habe keine gute Ausbildung. Oh, guck dir an, ich bin keine entsprechende Persönlichkeit. Oh, vielleicht bist du ganz ehrlich. Ich habe noch ein paar Leichen im Keller. Ja, kann sein, dass du so ehrlich bist. Oh, wenn die Menschen nur meine Vergangenheit wüssten. Oh, du kennst doch die Vergangenheit von uns als Gemeinde. Da ist doch nichts mehr am Potenzial. Hey, bist du auch der Lüge verfallen, dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Lüge! Lüge! Gott nutzt die Schwachen. Gott nutzt die, die von allen verworfen sind. Andere wurden begraben. Ihr lebt. Glaubt an euch. Ich bin heute Morgen hier, um euch zu sagen, Gott ist Spezialist darinnen, sich schwache Menschen, schwache Gemeinden auszusuchen, sie zu reinigen, an den Punkt der Abhängigkeit von ihm zu bringen und dann seine Salbung und seine Autorität auf euch zu legen.
Amen.
Halleluja, Sie glauben meiner Verkündigung. Jesus, ich danke dir dafür. Gott ist so gut. Ich habe ihn so gerne, ich liebe ihn so. In Epheser 6, Vers 10 ermahnt uns Gottes Wort. Und es passt, weil da steht zum Schluss noch ein Wort an euch. Und das ist ja jetzt auch Ende der Predigt so langsam. Also zum Schluss noch ein Wort an euch. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Auf was wartest du, Simson? Auf was wartest du, Baba? Auf was wartest du? Auf was wartest du? Auf was warten wir? Auf den Engel, der zu uns in den Weinkeller kommt? Werde schwach, um stark zu werden in dem Herrn. Ich wiederhole es nochmal. Werde schwach, um stark zu werden in dem Herrn. Gott möchte seine Salbung auf dich legen. Er möchte es, seine Salbung auf dich legen und du darfst sie behalten, solange du ihm die Ehre gibst, schwach bleibst und abhängig bleibst. Ich muss dann nochmal aufmachen. Entschuldigt, eigentlich wollte ich zum Ende kommen. Aber mir fällt der Nebukadnezar. Mann, dieser Kerl, der hat das siebte Weltwunder erschaffen. Ich frage mich, was habe ich geschaffen? Ja? Der Mann, der war absolut top drauf. Vom Babylon spaziert. Wer war von euch schon mal im historischen Museum in Berlin auf der Museumsinsel? Lasst euch das mal, tut euch das mal an. Fahrt mal nach Berlin Wochenende oder so, oder nee, nicht am Wochenende, dann fehlt ihr hier Sonntag. Nehmt euch Urlaub, fahrt in der Woche. Und dann geht ihr da und dann schaut ihr euch mal das Ischata-Tor an. Das ist das Tor von Babylon, das sie dort originaltreu wieder aufgebaut haben. Da kriegst du den Mund nicht mehr zu. Blaue Edelsteine und alles. Und ein mächtiges Tor, das ist breiter als dieser Raum hier. Und das stelle ich mir vor, wie der Nebukadnezar geht und auf seine Stadt schaut. Und auf dieses Weltwunder der hängenden Gärten. Und in dem Moment, wo er das ausspricht, sagt Gott, stopp. Ich nehme dich weg. Ich setze dich außerhalb deiner herrlichen Paläste und wunderbaren Gärten auf die Wiese vor der Stadt. Dort werden dir Federn wachsen wie Vögel, und du wirst Gras fressen wie die Kühe, 7 Zeiten lang, bis du erkennst, dass ich Gott bin und dass ich Könige einsetze, wie ich es will. Und genau so ist es bekommen. Ein Mann, der wunderbar war, aber Gott nicht die Ehre gegeben hat. Ich wiederhole, Gott möchte seine Salbung auf dich legen und du darfst sie behalten, solange du ihm die Ehre gibst und schwach bleibst, von ihm abhängig bleibst. Wenn du das möchtest, wenn du das wirklich möchtest, wenn du das von ganzem Herzen möchtest, dann steh jetzt auf deinem Platz und ich will für euch beten.
Gott, hier steht eine Gemeinde, die bekennt, dass sie schwach ist, die aber auch bekennt, dass du stark bist. Und ich danke dir, dass du ab sofort mit dieser Gemeinde unterwegs bist und ihre Schwäche und deine Stärke eine Kooperation einnimmt. Ich segne euch mit einer übernatürlichen Weisheit, diese Gemeinde weiterzuführen. Ich segne euch mit einer Furchtlosigkeit, die nur durch die Gegenwart Gottes kommen kann. Ich segne euch mit jeglicher Hoffnung des Himmels, die da ist. Ich segne euch mit der Gegenwart des Herrn allezeit. Ich segne euch mit der Fähigkeit, schwach zu bleiben und stark zu sein.